mit offenen Armen von deiner Gnade lieb ich mir nur. Was auf mir lastet, dass ich es falle, alles was ich will,
finden. Jetzt haben wir ihn. Ich lese ihn mal vor. Christliche Gebetskreise von Firmenmitarbeitern beten um Segen, damit der gute Wille in ihrer Arbeitswelt geschieht. Sie vernetzen sich, unterstützen sich und fördern die Gründung von neuen Kreisen.
Das fünfte Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe.
Unternehmensleitlinien zu übertreffen sind. Wir haben gerade im Großbetrieb und heute in aller Regel riesig lange Unternehmensleitlinien. Ich kenne jetzt die aktuelle Fassung von Siemens nicht. Bei Areva habe ich sie neulich mal gelesen, über 20 Seiten, weit genug verständlich. Allerdings will ich das nicht mit Überheblichkeit sagen, wenn ich die eigenen Unternehmensleitlinien des Freistaats Bayern nehme, dann bin ich froh, dass die meisten Menschen sie sich nicht kennen, sondern einfach sagen, die sollen eine gescheite Arbeit machen. Diese 10 Gebote sind eine gute Ordnung unseres Gottes. In der Übersetzung von Martin Luther haben sie gerade einmal 103 Wörter. Heute brauchen wir, um das Zusammenleben der Menschen zu regen, Millionen von Gesetzen, hat Albert Schweitzer gesagt. Und daraus sieht man, dass der vor 100 Jahren gelebt hat. Heute hätten wir Milliarden von Gesetzen. Wenn Sie eine Richtlinie der EU ansehen, dann ist ein einziger Artikel in der Regel 3 oder 4 Seiten eng geschrieben lang. Ob die Regelungen deswegen besser sind, habe ich viele, viele Fragen. Die Regelungen unseres Herrgotts sind Leitlinien, Grundlage für eine Welt, in der das Leben gelingen kann, die Ermöglichung eines gemeinsamen Gestaltens in der einen Welt. Ich bin überzeugt, unsere Welt wäre sehr viel besser, wenn alle Menschen die 10 Gebote kennen würden oder beachten. Jetzt nicht nur, weil sie gerade vorgelesen worden sind, sondern weil ich mir sicher bin, dass alle hier in dem Raum die 10 Gebote kennen, denken wir, das müsste bei allen Menschen so sein. Ich habe als Ministerpräsident eine Umfrage machen lassen unter den volkskirchlich geprägten Bayern. Bei 18- bis 30-Jährigen, was wissen Sie über die religiöse Grundsubstanz? Was ist der Inhalt des Weihnachtsfestes? Über 99% haben geantwortet, die Geburt Christi, also richtig. Was ist der Inhalt von Ostern? Da haben in Bayern immerhin noch 68% gesagt, die Auferstehung Christi. Aber 25% haben angekreuzt, der Geburtstag des Osterhasen. Beim Inhalt von Pfingsten war völlig unbrauchbar. Brauchbar war allerdings wieder die Antwort auf die Frage, wie feiert man den gesetzlichen Feiertag Christi Himmelfahrt richtig? In den Gottesdienst oder in die Messe gehen 8% und 66% mit einem Leiterwagen und einem Fest der Bier den Vatertag feiern. Und darum gefällt mir auch eine Geschichte, vor die der frühe Landesbischof von Niedersachsen, Horst Herschler, am Kirchentag vorgetragen hat, gut, weil sie deutlich macht, dass die 10 Gebote leider nicht mehr Grundsubstanz des Kenntnisses aller Menschen sind. Horst Herschler hat beim Kirchentag folgende Geschichte erzählt. Er war eines Spätnachmittags noch im Büro, alle seine Mitarbeiterinnen waren schon weggegangen, das Telefon läutet und er selbst, der Landesbischof, geht ans Telefon und meldet sich, ja, hier ist Landesbischof Herschler. Eine Frauenstimme ist am anderen Ende der Leitung, ist da jemand von der Kirche? Dann sagt er, ja, ja, Landesbischof Herschler. Toll, sagt sie und rief in den Hintergrund, ich habe hier einen richtigen Bischof an der Leitung. Und zum Bischof sagt sie, wir sind das Team für die Sendung 10 vor 10, wir haben eine Frage. Es gibt doch in der katholischen Kirche so Gebote, kennen Sie die? Dann sagt er, ja, klar, das sind übrigens dieselben in der evangelischen Kirche. Ach, sagt die Frau, das ist ja interessant, was steht denn da drin, wie viele sind das? Ja, das sind die 10 Gebote, stehen ganz vernünftige Sachen drin. 5. Gebot, du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht stehen. 6. Kann man sich gut merken wegen Sex, du sollst nicht Ehe brechen. 8. Gebot, du sollst keine falschen Nachrichten senden. Und dann gibt es noch Luthers Erklärungen dazu. Beim 5. zum Beispiel sagt Luther, dass wir unseren Nächsten an seinem Leben keinen Schaden noch Leid tun sollen. Dann sagt die Frau, toll, Gebote gleich mit Gebrauchsanweisungen. Können Sie uns die nicht mal durchwachsen? So ist nur das kleine Katechismus zur RTL nach Köln gekommen. Ich war vor einigen Wochen bei Plasberg in Köln und nach der Fernsehsendung sitzt man immer noch zusammen und unterhält sich. Und dann habe ich so im späteren Teil des Abends gefragt, habt ihr denn noch die 10 Gebote? Niemand wusste Bescheid. Aber am nächsten Früh um 11:30 ruft mich jemand an und sagt eine nette Frauenstimme, ich bin im Archiv und wir haben das ordnungsgemäß abgeheftet. Die 10 Gebote. zehn Gebote das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Im weiteren Teil will ich nach später sagen. Ich bin der Herr, dein Gott. Der Kernsatz unseres christlichen Glaubens auf jüdischen Wurzeln, dass jeder einen persönlichen Gott hat, dass Gott für uns da ist, dass wir mit unserem Gott reden dürfen, aber dass dieser Gott auch jeden von uns als sein Kind betrachtet, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und übrigens auch eine Besonderheit unseres Glaubens, nicht überall so, dass es einen persönlichen Gott glaubt. Bei den Muslimen ist es bei weitem nicht in dem Maße oder bei den Buddhisten. Bei uns, ich bin der Herr, dein Gott. Daraus und der Tatsache, dass jeder von uns Gottes Ebenbild ist, ist übrigens die Übersetzung in die Politik erfolgt, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeder staatlichen Gewalt. Weil jeder Gottes Kind ist, darum hat jeder dieselbe Menschenwürde. Unabhängig von Rendite, unabhängig von der Stellung in einem Betrieb. Ich spitze das ganz deutlich zu. Der Nobelpreisträger hat nicht mehr Menschenwürde wie der demente alte Mann. Der Chef in der Firma hat kein bisschen mehr Würde als der Mitarbeiter, selbst wenn der Mitarbeiter Fehler macht oder der Chef Fehler macht. So was soll es ja auch im Leben geben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ein ungeheurer Satz. Wie ich übrigens ins Amt des Innenministeriums getreten bin, habe ich mir überlegt, was ist denn die größte Gefahr des Persönlichkeitsverfleißes. Jeder Beruf prägt einen. Wenn man Techniker ist, wird man präzise, genau, alles in Zahlen. Den Lehrer erkennt man, der weiß alles und weiß alles besser. Ich bin der Lehrerin verheiratet, kann da sagen. Was ist die Gefahr beim Politiker? Die Gefahr beim Politiker ist, dass er meint, er sei der Allmächtige, gerade wenn man so viel Macht ausübt. Was ist die Gefahr in Ihren Berufen des Persönlichkeitsverschleißes? Vielleicht, dass die guten Zahlen alles beherrschen und alles andere keine Bedeutung mehr hat? Dass es keine Rolle mehr spielt, ob man sich anständig aufhält, sondern wenn nur die Zahlen stimmen, stimmt alles. Also ich habe damals, um mich daran zu erinnern, dass jeder Mensch dieselbe Würde hat, als überzeugter evangelischer Christ eine katholische Heiligenfigur in meinen Dienst zurückgestellt, den heiligen Antonius der Bettler. Der heilige Antonius zu seinen Füßen ein Schwein, weil damit deutlich war, dass der Bettler dieselbe Würde hat, wie zum Beispiel der Minister oder der Ministerpräsident oder der CEO einer Firma, wie Siemens. Heinrich von Pierre, mit dem ich befreundet war, hat mich immer wieder dorthin geführt und hat gesagt, denkt mir dran, der Bettler hat dieselbe Würde wie wir als verantwortungsbewusste Menschen. Dieser heilige Antonius ist mir übrigens, eine geile Geschichte muss ich schon erzählen, so ans Herz gewachsen, dass er mit mir umgezogen ist vom Staatssekretärsbüro ins Ministerbüro. Vom Ministerbüro ist er dann umgezogen Ende Oktober 2007 in das Büro des Ministerpräsidenten Beckstein in der Staatskanzlei. Die Büste von Franz Josef Strauß musste weg ins Nebenzimmer, weil der heilige Antonius den Platz eingenommen hat. Große Empörung in Oberbayern. Bist du noch in der CSU? Da habe ich gesagt, eigentlich müsstet ihr frommen Katholiken doch stolz drauf sein, wenn ein fränkischer Protestant sagt, der heilige Antonius ist mir noch wichtiger als der nur fast heilige Franz Josef. Und der Antonius ist mit ihm umgezogen in das Dienstzimmer des Ministerpräsidenten außer Dienst und hat eine tolle Botschaft für mich gehabt. Die Würde des Menschen Beckstein hängt nicht von einem Amt ab. Der Außerdienst hat dieselbe Würde wie der im Dienst. Und diese Botschaft gilt nicht nur für mich, sondern für jeden von uns. Unsere Würde als Kinder Gottes hängt allein davon ab, dass wir Gottes Kinder sind, dass Gott Ja zu uns sagt. Und deswegen steht auch Gott zu uns, wenn wir versagen. Er will uns aber auch als Kinder haben, wenn wir meinen, wir hätten ganz wunderbar gearbeitet. Es ist etwas, was ein ganz persönlicher Gott für uns ist, der für uns diese Bedeutung hat. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir geht dieses erste Gebot weiter. Martin Luther erläutert das und sagt, das, woran unser Herz hängt, ist unser Gott. Vielleicht Karrierewünsche. Ich kenne die Betriebe nicht so, aber ich kenne meinen Laden im Ministerium, wo viele Leute genau gewusst haben, in wie viele Stationen sie dann so weit kommen, dass sie Abteilungsleiter oder Amtschef werden. Ich habe allerdings einen Freund, der bei einem Unternehmen hier in Erlangen ist, wo ich gesagt habe, ihr seid Bürokratie ist noch viel schlimmer als bei uns im Ministerium, wo es auch diese Stufenleiter gibt. Aber das war sicher früher, heute ist das alles anders, heute ist alles wahrscheinlich ganz fair und nur mit Leistung und allem so zu, habe ich jedenfalls die Illusion. Die Frage, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, nicht Karriere über alles setzen, nicht Geld über alles setzen, sondern zu wissen, dass es das größte Geschenk ist, Gottes Kind zu sein. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Respektiere Gottes Autorität. Maße sie dir nicht selbst an. Vermeide religiöse Anspielungen zu deinem Vorteil oder zu Zwecken der Werbung. Mir ist immer wieder gesagt worden, für eine Partei ist der Name ein Missbrauch. Ich erwidere darauf, dass es nicht zu Werbezwecken damals gemacht worden, sondern als der große Fortschritt, dass man nicht mehr in Konfessionen Politik macht, nicht mehr im katholischen Zentrum und im protestantischen Deutschnationalen, die immer gegeneinander waren, nie miteinander gestimmt haben. Ökumene war euch in den Kirchen ein Fremdwort. Und dann haben Leute in KZs und in Klöstern gesagt, wir wollen nach dem Krieg nicht mehr die religiösen Gegensätze in die Politik tragen, sondern auf der Basis gemeinsamer christlicher Grundwerte eine Verfassung machen, übrigens quer durch verschiedene Parteien. Und ich bin heilfroh, dass wir auch jetzt in den Kirchen einen großen Schritt in der Ökumene weitergekommen sind, obwohl ich sage, der Durchbruch war es nicht. Wenn nicht mal glaubensverbindende Ehen gemeinsam zum Abendmahl kommen, bleibt noch ein großer Weg. Und ich hoffe sehr, dass Franziskus gegen seine strengen Regelungen durchsetzen kann. Ich war am 2. September bei ihm und habe ein großes Erlebnis gehabt. Neben mir, das war eine Audienz von 40 Leuten, neben mir ein italienisches Brautpaar, er gegelt von Kopf bis zur Sohle, sie bildhübsch, aber mit einem extrem gewagten Ausschnitt. Wie der Papst zu mir gekommen ist, war ich so gespannt, wie der neben der mit der Braut umgeht. Der hat ihn in den Arm genommen, hat mit der rumgeschägert den Fotografen gesagt, sie sollen fotografieren, hat gesagt, sie sollen den höher, damit drunter fotografieren können. Und dann ist er zu mir gekommen und gesagt, Heiliger Vater, wie ich das erste Mal bei Ihrem Vorgänger war, hat es genaue Regelungen gegeben, Kopfbedeckung muss für die Frau sein, ein Schleier davor, die Schulter muss bedeckt sein und das Kleid über die Knie gehen. Dann sagt der Franziskus, wir Südamerikaner sind da anders. Für uns ist eine schöne Frau ein Geschenk Gottes und für euch Deutsche ist eine lange Vorschrift das Wichtigste. Dieser Geist, hoffe ich, wird auch ein Stück Ökumene weiter voranführen. Bitte um Nachsicht, ich habe etwas Probleme mit meinem iPad, wo ich meinen Text drin habe und es schaltet immer ab, wenn ich zu lange rede. Du sollst den Feiertag heiligen. Denn der Herrgott, ich bin ja Jurist und nicht Theologe und kann das etwas einfacher sagen, wenn der Herrgott nach 6 Tagen Arbeit einen Tag zum Ausruhen braucht, dann brauchen wir das auch als Menschen. Und wir bilden uns oft ein, dass wir fast rund um die Uhr arbeiten, dauernd müssen wir erreichbar sein, seitdem das iPhone und das iPad gibt, gibt es ja überhaupt nicht mehr, dass man irgendwann nicht erreichbar ist. Man muss immer mit seinen Problemen da sein und dann wundern wir uns, dass Burnout heute zu den häufigsten Krankheiten mitgehört. Wenn wir den Feiertag ernsthaft heiligen würden, dann hätten wir Zeit, ein Stück zur Ruhe zu kommen, zum Nachdenken zu kommen. Und aus dem Nachdenken könnte auch ein Vordenken werden. Der katholische Philosoph Spähmann sagt, der Sonntag bewahrt uns davor, das Leben ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten. Der Sonntag ist gerade dadurch Sonntag, dass er nichts kostet und im ökonomischen Sinn nichts bringt. Der Sonntag repräsentiert in unserem Lebensrhythmus, was nicht funktional, nicht was gut für etwas ist. Der Sonntag zeigt dem Menschen vielmehr etwas von seiner Größe. Du sollst den Feiertag heiligen, heißt, entdecke das große Geschenk an dich und deinen Mitmenschen. Du darfst am Sonntag wie Gott ruhen. Danke ihm dafür. Ermögliche bewusst auch anderen, den Sonntag als Tag der Ruhe und Erholung zu erleben. Offengestanden habe ich mich deswegen auch gefreut bei den Diskussionen, die heuer besonders laufen, Heiliger Abend ist Sonntag. Und es wird durch irgendeine komische Regelung eines Gesetzes, das sich wahrscheinlich irgendwann sogar mit beschlossen hat, aber nie diese Folgerungen bedacht hat, wäre es möglich, am Sonntag die Geschäfte zu öffnen, jedenfalls Lebensmittelgeschäfte. Ich bin halt froh, dass die großen Discounter und großen Geschäfte gesagt haben, wir wollen das nicht machen, wir wollen den Sonntag, an dem der Heilige Abend ist, nicht übertrieben kommerzialisieren, sondern da sollen die Frauen, die ja in besonderer Weise die Last tragen, bei den Familien sein und wir wollen diesen Sonntag als Tag der Ruhe haben. Gott sei Dank, es war, ist ein richtiger Schritt. Und ich sage gerade auch am Buß- und Bettag, ich erinnere mich, ich war dabei, wie wir den abgeschafft haben als gesetzlichen Feiertag. Es war ein Fehler. Ich lege schon Wert darauf, dass das nicht nur wir bösen Politiker waren, sondern der bayerische Landesbischof hat sich für die Abschaffung genauso eingesetzt wie die damalige Landessynode. Übrigens, der Präsident der Landessynode war damals ein Erlanger. Und der Landeskirchenrat in der Synode hat beschlossen, wir wollen den Buß- und Wallbettag aufgeben, weil wir die Pflegeversicherung wollten. Und das Gesetz über die Pflegeversicherung hat gesagt, entweder man muss die Kosten zur Hälfte auf Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bezahlen. Das kann man, diese 0,5%, die das am Anfang war, kann man aber vermeiden, vom Arbeitnehmer beizutragen, wenn ein Feiertag aufgegeben wird. Und dann haben alle Länder mit Ausnahme der Sachsen, die jedenfalls in dem Fall die allerkleinsten waren, die Sachsen haben gesagt, ohne Kurt Biedenkopf, man kann einen Feiertag nicht in Geld aufwägen. Wir haben das anders gemacht. Es täte einem Land gut, einen Tag zu haben, wo man ein Stück nachdenkt. Was läuft falsch? Müssen wir uns vielleicht ein Stück korrigieren? Es wäre gut, einen Buß- und einen Bettag zu haben, aber er ist wahrscheinlich unwiederbringlich vorbei. Dass Sie ihn zu einem solchen Gottesdienst nutzen, ist etwas Großartiges. Ich sage dem Veranstalter ein herzliches Dankeschön und ich sage Ihnen, die Sie gekommen sind, ebenso diesen Dank. Ein Feiertag wird dadurch geheiligt, auch wenn er nicht mehr ein gesetzlicher Feiertag ist. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, Gott hat die Familie erfunden, um Menschen eine gute Entwicklung zu ermöglichen. Sie sollen lernen, was vertrauensvolle und fürsorgende Gemeinschaft bedeutet. Trage deinen Teil dazu bei, dass dieses Miteinander täglich erfahrbar wird und die Gesellschaft positiv prägt. Ein doppeltes will ich dazu sagen. Es ist insgesamt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, die Verantwortung gegenüber den Generationen, den Eltern gegenüber. Aber wer die Auslegung bei Martin Luther nachliest, wird auch sehen, es geht genauso um den Respekt der Eltern gegenüber den Kindern. Denn man verdient ja nur die Ehre dann von den Kindern, wenn man vorher sie ordentlich erzogen hat. Also Generationengerechtigkeit, würden wir heute sagen. Und das bedeutet gerade bei Menschen in der Wirtschaft, dass sie sich der Verantwortung bewusst haben müssen und bewusst sein müssen. Wenn die friedliche Nutzung der Kernenergie bei Areva ist, dass man da eine hohe Verantwortung den Menschen über viele Generationen gegenüber hat, ist offensichtlich. Ich bin dankbar, dass es mit Christen gibt, von denen man absolut sicher sein kann, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und so ein kleines bisschen stolz darf schon auch mit sein. Deswegen ist es ja wohl so, dass ganz eindeutig die Sicherheitstechnik aus Areva die weltbeste ist, weil man weiß, dass man eine hohe Verantwortung hat und nicht das Geschäft als das allein und die Rentabilität als das allein Wichtigste darstellt. Aber vieles andere natürlich. Insgesamt im Bereich der Digitalisierung, wir haben eine ganz hohe Verantwortung für die Zukunft. Offen gestanden, ich habe schon gewisse Bauchschmerzen, wenn ich als ein Verantwortlicher der Diakonie neulich bei einer Messe gesehen habe, dass Pflegeroboter vorgestellt werden, die dann die alten Menschen füttern, wickeln ist noch nicht gegangen, aber füttern und das sonstige Dienstleistungen. Gut, der Staubsaugerautomat ist sicher eine Hilfe, aber dass man Menschen, alte Menschen, dann nicht mehr von anderen Mitmenschen pflegen lässt. Also ich sehe eine solche Entwicklung mit großer Sorge und hoffe sehr, dass insgesamt die Frage Bewusstsein für die Verantwortung alten Menschen gegenüber sehr viel größer wird. Die Verantwortung der Umwelt, du sollst Schöpfung bewahren, die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen, überspringe ich. Und du sollst nicht falsch Zeugnis als achtes Gebot, zum siebten komme ich danach, das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. In den Auslegungen der 10 Gebote für die Arbeitswelt steht dazu, frage dich, was wahr und fair ist. Sei ein Vorbild im kollegialen, freundschaftlichen und partnerschaftlichen Miteinander. Und ich würde das gerne noch ein bisschen zuspitzen. Mach auch in der Werbung nicht falsche Angaben. Ein bisschen Übertreibung wird schon richtig sein, sage ich mal salopp, das rechnet man auch. Aber grundfalsche Angaben, dass man bei einer Zigarette, wie es früher mal gewesen ist, sagt, die sei gesund, weil es etwas weniger Nikotin hat und nicht ganz so gefährlich ist. Oder dass man bei manchen Lebensmittel den Eindruck erweckt, es sei gesund, wenn man besonders viel davon isst. Selbst das Steak ist, wenn es allzu groß ist, auf Dauer nicht gesundheitsfördernd. Und jedenfalls in Deutschland ist Übergewicht und zu viel Zuckerverbrauch sicher eine der großen Probleme. Die Frage Werbung sollte schon wahrhaftig sein. Sonst verstößt sie gegen das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deine Nächsten. Und sie sehen danach, als Politiker, ehemaligen Politiker, sage ich, das achte Gebot ist die Gebrauchsanweisung für Wahlkämpfe. Aber wer meint, dass ich deswegen weich und geschliffene, also von allen Kanten abgeschliffene Wahlkämpfe anfordere, liegt völlig daneben, sondern ich sage, man darf nicht verleumden, man darf nicht üble Nachrede machen. Ordentliche Unterschiede herauszuarbeiten ist vielleicht sogar richtig und notwendig. Aber du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ist etwas, was in der Politik, aber auch in der Wirtschaft leider allzu häufig passiert. Unlauterer Wettbewerb in allen Nuancierungen. Und ich bitte um Nachsicht, dass ich sage, ich war ja zeitlang in der Kirchenleitung der evangelischen Kirche und habe recht enge Kontakte auch in der katholischen Bischofskonferenz gehabt und muss sagen, die Zahl der Heiligen war auch dort begrenzt. Man erlebt, dass einer sagt, der hat zwar volle Kirchen, aber ob der noch den Herrn Jesus verkündet oder nicht seine eigene Eitelkeit. Und das hat man ja denen ins Gesicht gesagt, sondern alle anderen haben diese Bedenken gewusst, nur der nicht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, geht da, aber auch im Alltagsleben. In mancher Nachbarschaft wird übel über den anderen geredet. Bin ich froh, dass das im Fränkischen nicht gibt. Und als letztes fasse ich zusammen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Du sollst nicht stehen, mach deutlich, dass das Eigentum geschützt ist, aber nicht grenzenlose Gier und Neid. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles sein ist. Das bedeutet, dass zwar man sein Eigentum, sein Recht, auch seine Rendite haben soll, aber es darf nicht die grenzenlose Rendite alles andere ersetzen. Gier, Neid, Geist sind giftige Früchte, die den Menschen und die Wirtschaft krank machen. Wie krank, das hat man bei der Finanzkrise gesehen, wo eine grenzenlose Gier dazu geführt hat, dass Menschen Spekulationen in abenteuerlichem Umfang gemacht haben. Da haben Leute 100 Millionen Bonus gekriegt für tolle Spekulation. Und wenn es daneben gegangen ist, hat die Allgemeinheit Milliarden gezahlt. Sowas darf nicht wieder passieren. Da muss man eine Menge an Regelungen haben. Das würde zu weit führen, das hier darzustellen. Und ich sage, diese Spannung aus du sollst nicht stehen und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus heißt für mich, dass die soziale Marktwirtschaft die Wirtschaftsform ist, für die aus meiner Sicht die 10 Gebote in einer ganz besonderen Weise verwirklicht werden können. Die 10 Gebote sind ein weiter Rahmen. Unser Herrgott lässt uns große Freiheit, dass wir nicht bestimmt sind, sondern dass wir überhaupt nicht überlegen können, wie es geht, sondern wir haben einen ganz, ganz großen Leitplanken und zwischen denen können wir uns bewegen. In Freiheit und Verantwortung. Jeder muss sich überlegen, an der Stelle, wo er steht, in der Firma, in der Familie, wie kann man dieser Verantwortung gerecht werden, um auf die Weise dem, wie Gott die Welt für uns geordnet hat, gemäß zu leben. Und ein solcher Buß- und Bettag sollte für uns die Überlegung sein, wo stehen wir, dass man vielleicht auch nachher noch ein Stück sich überlegt, haben wir die Schwerpunkte unseres Lebens richtig gesetzt? Loben wir, so wie es im ersten Abschnitt dieses Gottesdienstes so schön war, loben wir unseren Herrgott, der für uns, ich sage das auch, Gott, als ein 74 Jahre alter Mensch, der ich morgen bin, Gott sei Dank, dürfen wir in einer Zeit leben, wo wir nicht Krieg haben, wo wir Wohlstand haben, wo wir Rechtsstaat haben, wo wir Freiheit haben, wo es manche sagt, uns geht es eigentlich viel zu gut und fast alle sagen, hoffentlich geht es uns und in den nächsten Jahren auch noch so gut. Ich verkenne nicht, dass es auch Leute gibt, denen es in der Gesellschaft schlecht geht, aber dass wir selber uns überlegen, werden wir unsere Verantwortung gerecht unserem Herrgott für das zu danken, was er uns gegeben hat. Werden wir für unsere Verantwortung gerecht, dass wir andere an unserem guten Leben teilhaben lassen sollen. Das gilt übrigens auch international. Dass man nicht nur Entwicklungsländer über den Tisch zieht und ihnen übertreue Waren verkauft, sondern wir dafür mithelfen müssen, dass auch diese Länder zu Wohlstand, zu Rechtsstaat und Entwicklungen kommen. Ein solcher Tag, der Buß- und Bettag, wäre für die Gemeinschaft genauso Aufgabe zum Nachzudenken, wie es für uns selber ist. Die 10 Gebote, eine wunderbare Ordnung, wenn wir sie beachten. Ich habe das ganz persönlich gesagt, ich bin nicht Theologe, habe also nur meine laienhaften Erläuterungen Ihnen gegeben und weiß, dass Martin Luther mal gesagt hat, wenn du nicht zum Predigen berufen bist, dann meide ich es wie die Hölle. Und ich habe auch versucht, das nicht in Form einer Predigt zu machen, aber ich habe vor allem auch gelernt, dass Martin Luther gesagt hat, wenn man redet, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Und deswegen sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder Amen. Ich weiß nicht, was das richtig wird.
Sollen so werden, sondern wir werden so. Eine Verheißung Jesu. Ja.